Guten Morgen zusammen. Wir kommen heute zu zwei Geschichten. Zwei Geschichten, die wir normalerweise einzeln und unabhängig voneinander lesen. Die Geschichten sind sehr unterschiedlich und je nach Typ, der wir sind, lieben wir die eine Geschichte und erzählen sie unheimlich gern oder wir lieben die andere Geschichte. Und wir erzählen sie unheimlich gern. Und heute möchten wir mal darauf achten, was passiert, wenn wir die beiden Geschichten zusammenlegen, die im Neuen Testament direkt hintereinander in der Bibel aufgeschrieben sind. Beide Geschichten werden eingeleitet durch eine Fragestellung, durch eine Diskussion, die Jesus mit einem Gesetzeslehrer hat. Und beide Geschichten gehören zu dieser Diskussion. Ich vermute und ich denke ziemlich sicher, dass viele von euch beide Geschichten kennen. Aber ich wage mal die Behauptung, dass noch nicht viele von euch versucht haben, die beiden Geschichten mal zusammenzulegen. Und das möchten wir genau heute versuchen. Ich denke, dass gerade im Vergleich dieser beiden Geschichten eine ganz wichtige Botschaft für uns heute Morgen steckt. Die Geschichten sind unterschiedlich. Die erste ist eine Bildrede, ein Gleichnis, etwas, was Jesus sagt, um etwas zu erläutern. Und die zweite Geschichte ist eine echte Begegnung von Jesus mit zwei Menschen. In der ersten Geschichte kommen nur Männer vor, in der zweiten Geschichte nur Frauen. Nun, in der letzten Zeit war vor der großen Weltöffentlichkeit, vor einem Millionenpublikum, hat man diskutiert, schnell handeln oder abwägen. Es ging um die Panzerlieferung von Deutschland. Von Schnappatmung und Aktionismus haben die einen gesprochen. Und auf der anderen Seite war immer von Zögern, Zagen und Zaudern die Rede. Nerven behalten, sagen die einen, und die anderen sagen ängstliches Zögern. Die Engländer haben sogar ein neues Wort kreiert dafür. Es ist ein Tätigkeitswort, Scholzing. Das ist ein Tätigkeitswort inzwischen im Englischen. Die Engländer haben auch gleich die Definition geliefert, falls wir es nicht wissen. Eine große Ansage machen, sagen sie. Dann alle erdenklichen Gründe ins Feld führen, warum es gerade gar nicht geht. Und am Ende, wenn es unausweichlich ist, das Nötigste und das Minimum zum spätestmöglichen Zeitpunkt tun. Sagen die Briten, ist Scholzing. Da sind wir schon fast bei unserem Bibeltext. Es geht nämlich heute, und darf ich jetzt vielleicht die Folie haben, es geht um Handeln oder Warten. Dienen versus Hören. Handeln oder Beten. Aktiv sein oder Stille. Beide Geschichten sind eigentlich ganz schnell erzählt. Und beide stehen direkt hintereinander im Lukas-Evangelium Kapitel 10. Die erste Geschichte ist die Geschichte vom sogenannten barmherzigen Samariter. Und die zweite Geschichte ist die Geschichte von Martha und Maria. Was war jetzt aber die Vorgeschichte zu diesen Geschichten? Was ist passiert, bevor Jesus überhaupt dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt? Im Paralleltext in Matthäus 22 wird davon berichtet, dass Jesus mit der religiösen Führerschaft der damaligen Zeit diskutiert. Das sind die Sadduzäer, eine jüdische Elite, Hauptsache in Jerusalem gelebt, relativ reich. Sie hatten viel mit dem Tempelbetrieb zu tun. Viele Priester kamen aus der Gruppe der Sadduzäer und sie glaubten, das war ihre Besonderheit, sie glaubten nicht an die Auferstehung von den Toten. Und genau an diesem Punkt zerrten sie mit Jesus. Gab es die andere Gruppe, die Gruppe der Pharisäer, das uns in Matthäus 22 berichtet, eine etwas einfachere Bevölkerung, Menschen, die die Gesetze Mose sehr ernst nehmen wollten, sehr genau und ihr Leben so führen wollten, genau wie es in den Gesetzen steht. Sie nahmen ihren Glauben sehr ernst und sie waren auch in der Bevölkerung relativ hoch angesehen. Und einer von diesen Gesetzeslehrern, der stellt nun in dieser Diskussion mit Jesus die Frage hier. Der fragt die Frage: Meister, in Lukas 10, Vers 25, für diejenigen, die gerne in den Bibeln mitlesen, ich habe hier die neue Genfer Übersetzung, aber ihr könnt gerne auch in den Luther-Bibeln mitlesen. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen, Vers 25, und er fragt: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist die Frage und es ist eine Fangfrage, heißt es hier, um ihn auf die Probe zu stellen. Ich habe mir überlegt, was ist an dieser Frage so großartig Fangfrage? Eigentlich eine vernünftige Frage, was muss ich denn machen, damit ich das ewige Leben bekomme? Es ist im Text nicht direkt erklärt, warum das eine Fangfrage sein soll. Vielleicht hat er erwartet, dass sich Jesus irgendwie verheddert in seiner Antwort, dass er sich nicht auf Moses beruft, dann kann er sagen, bist du falsch. Vielleicht wollte er ein bisschen provozieren gegen die Sadduzäer, es ist ja hier vom ewigen Leben die Rede und da ist dieser Konflikt genau zwischen diesen beiden religiösen Gruppen gewesen, ob es überhaupt so etwas wie eine Ewigkeit oder eine Auferstehung gibt. Oder wollte er einfach wissen, ob Jesus imstande ist, tausende von Versen in ganz kurzer Zeit zusammenzufassen, in wenigen Worten zusammenzufassen. Es ist nicht ganz klar, aber auf jeden Fall stellt er Jesus die Frage. Es gibt im Englischen, das wird im Geschäftsleben häufig benutzt, den sogenannten Elevator Pitch. Elevator Pitch ist, was man im Aufzug sagt. Man stellt sich vor, ich gehe in Aufzug, Türe geht auf, Türe geht zu, jemand steht neben mir. Jetzt stellt er mir eine Frage und ich habe genau Zeit, bis der Aufzug irgendwo wieder aufmacht. Dann ist er weg. Was sage ich in diesen wenigen Minuten? Das ist ein Elevator Pitch. Verkaufsleute lernen das, wie man in wenigen Minuten das sagt, was wirklich wichtig ist. Stellt euch vor, ihr habt die Bibel in der Hand. Vielleicht seid ihr gerade vom Hauskreis nach Hause gekommen. Ihr steht im Aufzug, Türe auf, Türe zu. Neben euch steht jemand. Was hast du denn da in der Hand? Was steht denn da drin? Fasst es mal im Elevator Pitch, also bis die Türe wieder aufgeht, zusammen. Ich mache es euch leichter, ihr dürft mal nur die 5 Bücher Mose nehmen, denn um das geht es hier, um die Gesetze. Was steht denn da drin? So ist die Frage, es ist eine Elevator Pitch Frage. Ganz kurz zusammengefasst, was muss ich tun? Was ist ganz zusammengefasst in wenigen Sätzen das, was wichtig ist, fragt hier der Gesetzeslehrer, um ewiges Leben zu bekommen. Und wie aus der Pistole geschossen, sagt der Mann Folgendes. Vers 28 und 27 und 28. Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe oder manche sagen mit ganzer Seele, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und eine zweite Aussage: Du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Ich habe uns das mal aufgeschrieben hier auf dieser Tafel. Der Mann fasst die ganzen 5 Bücher Mose mit 2 Aussagen zusammen. Er sagt auf der linken Seite, liebe Gott von ganzem Herzen. Und dann sagt er, und noch was, rechte Seite von der Tafel, liebe deinen Nächsten. Übrigens wie dich selbst. Was fordert jetzt Jesus von diesem Menschen? Jesus sagt hier in Vers 28, genau, super Antwort. Die Lehrer, Erik, würden sagen, Note sehr gut. Also 5 Bücher Mose in 2 Sätzen so zusammenzufassen, das war wirklich richtig gut. Und Jesus sagt, genau, und mach's einfach so. Tu das. Das ist genau richtig. Übrigens in einem anderen Zusammenhang, in Matthäus 22, ist eine ähnliche Diskussion und da gibt Jesus genau die gleiche Antwort. Also es war wirklich keine dumme Antwort. Es war die Antwort, die sogar Jesus selber gegeben hat, als er gefragt wurde, das zusammenzufassen. Genau diese beiden Aspekte, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Liebe Gott, um was geht es bei diesem Text? Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, eben andere würden übersetzen mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit ganzem Verstand. Das sind grün die vier Worte unter Liebe Gott. Liebe Gott mit ganzem Herzen, im orientalischen Verständnis ist es ja so die Entscheidungszentrale. Dort, wo man Entscheidungen trifft, dort, wo man die Ziele und die Richtung festlegt. Liebe Gott mit deiner Entscheidung, ich entscheide mich für Gott selber. Mit ganzer Hingabe, mit ganzer Seele, also nicht nur verstandesmäßig und so willensmäßig, sondern es darf mein ganzes Wesen dabei sein, mit allem, was zu mir gehört. Ich empfinde Gottes Nähe. Wir haben vorher dieses Lied vom Psalm 23 gesungen. Jesus, der Hirte, ich bin geborgen, grüne Wiesen, Auen. Ich darf zum Tisch kommen, bin eingeladen in seine Gegenwart. Ich darf Gott auch mit meiner Seele, mit meiner Hingabe, mit meinen Empfindungen lieben. Mit aller Kraft, mit allem, was in mir steckt, mit allen Möglichkeiten, allen Ressourcen, Zeit, Kreativität, Geld, alles, was ich habe, liebe Gott mit aller Kraft. Mit ganzem Verstand, ist auch interessant, dass das mit hinzukommt an dieser Stelle. Es gibt ja viele Leute, die versuchen, Glauben und Denken wie so auseinanderzuziehen, wie wenn das zwei Dinge wären, die sich fast wie gegenseitig ausschließen. Ich habe immer wieder Interviews gehört von Menschen, die sagen, ich bin viel zu klug, um an Gott zu glauben. Ein ziemlicher Quatsch, weil Glauben und Denken sich nicht gegenseitig widersprechen. Glaube ist nicht so der Strohhalm, also wenn du dann gar nicht mehr weiter weißt, dann kommt noch ein bisschen Glaube, so für das Ersatzding, was man sonst nicht im Griff hat. Ich kann als Physiker aus voller Überzeugung sagen, ich kann Gott mit meinem Verstand lieben. Ich kann mich freuen mit meinem Verstand an dem, wer Gott wirklich ist. Und dann die rechte Seite, liebe deinen Nächsten, übrigens wie dich selbst. Für manche ist der erste Teil eher schwierig, vor allem wenn die anderen Menschen schwierig sind. Für manche ist sogar der zweite Halbsatz schwierig. Wie mich selbst, wenn ich mit mir selber keinen Frieden finde, mit meiner Biografie, meiner Herkunft, meinem Sein, meinen Stärken und Schwächen, dann bin ich ziemliche Zumutung für meine Mitmenschen. Liebe meine Nächsten beginnt für manche vielleicht sogar in der zweiten Satzhälfte. Und es waren jetzt also diese beiden Facetten. Elevator Pitch des Gesetzeslehrers, was steht in den fünf Büchern Mose? Es steht drin, liebe Gott mit allem, was du hast, alles, was zu dir gehört, und lieb auch deinen Nächsten, in Klammern, wie dich selbst. Aus dieser Beziehung heraus zu Jesus und zu Gott kannst du andere Menschen lieben. Und jetzt ist etwas Spannendes in dieser Geschichte in Lukas 10. Jesus sagt ja nur, dann tu das endlich. Ist ja gut, tolle Antwort, Note 1,0, summa cum laude, jetzt tu es einfach, mach's, es ist richtig gut. Der Mann, ohne dass jemand etwas gesagt hat, rechtfertigt sich jetzt. Er fühlt sich irgendwie angegriffen und es heißt im Text, der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Andere übersetzen rechtfertigen. Steht überhaupt nicht, warum. Niemand hat ihn attackiert, im Gegenteil, Jesus hat ihn gelobt. Super Antwort, mach's halt mal endlich. Und dann hat er angefangen, sich zu rechtfertigen. Ohne dass jemand etwas sagen musste, war ihm offensichtlich bewusst, dass die rechte Seite von seiner Antwort seine schwache Seite war. Er hatte offensichtlich mit der linken Seite als Gesetzeslehrer nicht ganz so viel Mühe. Das war sein Territorium, da fühlte er sich wohl. Er liest die Schriften, er besucht die Synagoge, er kennt die Gesetze, er war sogar in der Lage, in so einer super Form das zusammenzufassen. Das war sein Zuhause. Aber dieses Rechtfertigen ist auf der rechten Seite. Denn er sagt ja, wer ist denn mein Mitmensch? Wer könnte das schon sein? Und es ist für mich zwar eine Frage, aber eine ganz scheinheilige Frage. So, dumm die dumm, wer ist denn mein Mitmensch? Ich weiß ja gar nicht, wen ich lieben sollte. Ich bleibe links, da bin ich zu Hause. Rechts mit diesem anderen, ich weiß ja nicht. So empfinde ich diese ziemlich scheinheilige Frage, die er da stellt. Es gibt ja Milliarden Menschen auf der Erde. Ich kann die Welt und auch die Umwelt ja sowieso nicht ganz retten. Lass ich es doch lieber bleiben. Es gibt so viel Not in dieser Welt. Mein Beitrag ist sowieso nur ein Tropfen auf den heißen Stein, ob ich jetzt 50 Euro spende oder nicht. Ich bleibe links, da weiß ich, wo ich zu Hause bin. Er stellt eine Frage, aber ohne dass er es wollte, hat er damit ziemlich deutlich gemacht, wo seine Schwachstelle ist, nämlich auf der rechten Seite. Anderen Menschen zu dienen und sie zu lieben. Und Jesus geht jetzt in diesem Gleichnis, das jetzt kommt, nämlich das Gleichnis vom Samariter, auf genau diese Frage ein. Jetzt unterbrechen wir aber diese Geschichte und gehen zur nächsten. Wir kommen darauf gleich nochmal zurück. Wir kommen jetzt zur Geschichte von Martha und Maria, direkt im Anschluss an diesen Text von Jesus mit dem barmherzigen Samariter. Und wie ich vorher sagte, wir trennen die Geschichten normal, wie wenn sie nichts miteinander zu tun haben. Aber es steht direkt im Fluss nacheinander da. Jesus besucht zwei Schwestern in Bethanien, in der Nähe von Jerusalem. Er besucht sie, die hatten übrigens noch einen Bruder, der hieß Lazarus, der kommt aber in dieser Geschichte heute nicht vor. Und so kommt Jesus mit seinem ganzen Gefolge, also seinen ganzen Jüngern, zu diesen beiden Schwestern Martha und Maria. Und es war damals natürlich selbstverständlich, dass man ein Essen gekocht hat, wenn man im Orient irgendwo auftaucht. Ich habe das vor einiger Zeit einmal erlebt, als ich in Kirgisien bei Missionaren war. Wir waren unterwegs am Laufen, in der Pampa sozusagen. Wir hatten etwas zum Essen dabei, aber natürlich keine Küche und nichts. Und dann haben die Einheimischen, mit denen ich da zusammen war, etwas getan, für das ich mich immer noch fremdschäme. Die sind zu irgendeinem Jurtezelt gegangen, haben ihre Tüte gezeigt und haben gesagt, wir würden das gerne kochen, dürfen wir eure Küche benutzen. Und orientalisch, die haben uns eingeladen, haben uns die Küche nutzen lassen, haben uns ihre Sitzgelegenheiten gegeben und am Ende haben wir ihnen noch ein bisschen was von diesem gekochten Essen gegeben und alles war in Ordnung. Ich habe mir überlegt, wie das ist, wenn ich jetzt hier in Ludwigsburg mit meiner Aldi-Tüte komme, irgendwo klingle und sage, ich würde gern kochen bei dir. Ich weiß nicht, ob mir irgendjemand aufmachen würde, aber das ist die Kultur damals. Wir haben dann noch was Zweites Lustiges erlebt. Ein Postbote kommt mit dem Geschenk, mit dem Paket. In der Kultur üblich, man bittet ihn herein, man serviert Tee und was Süßes. Der Postbote setzt sich und man plaudert dieses und jenes und dann will er sein Geschenk übergeben oder sein Paket und dann stellen die fest, es war die falsche Adresse, er war im falschen Haus. Er ging also nach Tee und Süßigkeiten mit seinem Paket wieder zur Haustür raus. Ob er in dem richtigen Haus dann nochmal Tee bekommen hat, das weiß ich nicht genau. Aber es zeigt, das ist die Kultur der Gastfreundschaft. Man bietet etwas an, man macht etwas. Und genau das hat nun eine von diesen beiden Schwestern getan. Wir lesen hier Lukas, immer noch Kapitel 10, jetzt in Vers 38, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, also direkt im Anschluss an die Geschichte vom Samariter, als Jesus weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin, also die Martha geht vor Jesus und sagt Folgendes: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Ist das okay? Fragt sie Jesus. Sag ihr doch, du sagst ihr, nicht ich ihr, sondern du sag ihr, dass sie mir helfen soll. Interessant, wo sind jetzt diese beiden in der Geschichte? Ich glaube, wir haben es längst erkannt, welche der MAR ist rechts. Diejenigen, die vor allem den Nächsten im Blick hat, war die Martha? Und welche war die, die Jesus zu Füßen saß und ihm zugehört hat? Das war die Maria. Interessant, also direkt im Anschluss hier die beiden Frauen Martha und Maria. Und nun rennt die Martha, die den Nächsten sehr im Blick hatte. In diesem Bild oben rechts ist es die, die mit dem Besen da alles sauber macht und in Wirklichkeit hat sie gekocht und wahrscheinlich alles Mögliche bereitgestellt. Und sie rennt zu Jesus und sagt, hey, meine Schwester, die macht ja gar nichts, das geht doch nicht. Ich mache die ganze Arbeit alleine. Sag ihr doch mal endlich, dass sie mir helfen soll. Und eben damals eigentlich war das ja nur anständig, etwas zum Essen aufzuführen und nicht einfach nur da sitzen und zuhören. Vielleicht hat sie dem Jesus noch gesagt, du, ich muss doch jetzt für euch vorbereiten, kann doch nicht einfach nur da sitzen. Was isst du denn, wenn ich auch nur noch sitze? Dann gibt es ja gar nichts hier im Haus. Und dann antwortet Jesus ihr den folgenden Satz, Martha, Martha, sagt er in Vers 41 und 42, Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines, oder andere übersetzen ist nur das eine, Maria hat das Bessere gewählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Liebe Gott von ganzem Herzen, sagt doch hier Jesus, oder? Ziemlich klar. Also linke Seite. Klar. Es geht darum, zu Füßen sitzen, ihm zuzuhören. Liebe Gott von ganzem Herzen. Jetzt übertragen, zieh deine Küchenschürze aus, lass mal die Küche, wo sie ist, und setz dich hin. Hör mir zu. Ich habe dir was zu sagen, liebe Martha. Es gibt Wichtigeres als Kochen, sagt Jesus, und das ist mir zuzuhören. Liebe Gott, Essen schön und gut, rechte Seite, aber links ist doch wichtig. Zurück zum Gesetzeslehrer. Gesetzeslehrer hat erkannt, dass er da was tun müsste und hatte seine tolle Ausrede. Ah, wer ist denn mein Nächster? Das weiß man ja gar nicht so genau. Wahrscheinlich kann ich ja eh nicht helfen und es ist nicht mein Thema. So war ja seine Frage. Und dann erzählt Jesus die Geschichte vom sogenannten barmherzigen Samariter. Die Geschichte, ich erzähle sie kurz verkürzt, geht ungefähr so. Ein Mann unterwegs von Jerusalem nach Jericho wird von Wegelagerern überfallen und auch schwer verletzt. Der Text sagt, halb tot war er, also blutüberströmt, liegt er auf der Straße und die Räuber rennen davon. Es kommen drei Personen vorbei, die sind alle drei in unserem schönen Bild aus einem Kinderbuch mit aufgeführt. Es gibt zuerst den Priester, einen Frommen. Und wir sind jetzt wieder auf der linken Seite. Jemand, der wusste, was es heißt, Gott zu lieben. Er hat wahrscheinlich sein ganzes Leben damit verbracht, es war sogar sein Job, hier Gott zu lieben. Er hat sich mit den beiden, die hier beschrieben sind, sehr identifiziert. Es war also ein Priester, der vorbeigekommen ist. Priester. Und es war noch ein zweiter. Es war ein Levit. Also einer von dem Stamm, aus dem auch die ganzen Tempelbediensteten kommen. Es kann sein, dass er die Mikrofone und den Beamer bedient hat. Vielleicht war er fürs Abendmahl verantwortlich, vielleicht für das Soundsystem oder vielleicht sogar für die Liturgie. Vielleicht hat er einen Text gelesen. Der Levit kommt auch vorbei. Einer, der wusste, was es heißt, Gott zu lieben. Er hat damit sein Geld verdient, im Tempel zu dienen. Und er macht einen Bogen um diesen Verletzten herum und geht weiter. Und dann kommt der dritte Mann, ein Mann aus Samarien. Und er macht das, was bis heute der Arbeiter-Samariter-Bund macht. Zuerst Wundverpflegung, sauber machen, helfen. Zweitens Krankentransport von der Straße in eine Herberge. Und drittens auch noch einen Kuraufenthalt bezahlen, nämlich bis er wieder gesund ist, durfte er dort bleiben. Und er hat es bezahlt. Und dann fragt Jesus am Ende dieser Geschichte, na und, wer war jetzt der Nächste? Also nach dem Motto, hast du es verstanden, was ich dir gerade erzählt habe? Und der Gesetzeslehrer hat noch nicht mal das Wort Samariter über seine Lippen gebracht. Er erklärt ganz um die Kurve, ja, also der dem geholfen hat und der Erbarmen mit, der war der. Er hätte einfach sagen können, der Samariter. Aber für Juden war das so abstoßend. Samariter war ein aus ihrer Sicht Mischvolk vom Nordreich nach dem Exil, vermischt mit anderen Völkern. Also schlimmer wird für die Schwaben ein Reingeschmeckter. Also wirklich, der gehört nicht dazu. Das ist einer, der sich vermischt hat oder ein Volk, das sich vermischt hat mit anderen. Und dann, als er das so verklausuliert sagt, der Samariter, Jesus ist da viel einfacher. Nicht verklausuliert und nicht kompliziert. Er sagt, gut, geh und mach's. Einfach, mach doch, was der Mann in der Geschichte getan hat. Jesus macht sehr deutlich, gerade indem er hier in dieser Geschichte den Samariter nimmt, dass es sein kann, dass die Mitmenschen, die ich lieben soll, nicht unbedingt aus der Oberklasse kommen. Nicht unbedingt Halbhöhenlage Stuttgart mit Mittelklassewagen ankommen. Vielleicht nicht so gut nach Deo und Parfüm riechen wie wir selber. Es war ein Samariter. Blutüberströmt auf der Straße. Ich denke an Rebecca Feil, sie ist aus der ETG in Scheppach, unserer Nachbargemeinde. Wir vom Missionsdienst unterstützen sie. Wir kennen Heilbronn vielleicht als Stadt, in der wir arbeiten, in der wir einkaufen gehen, in der wir zum Arzt gehen. Rebecca Feil kennt Heilbronn im Rotlichtmilieu. Dort arbeitet sie mit den Zwangsprostituierten. Ich bin total begeistert von ihrer Arbeit. Ich habe ihren neuen Rundbrief am Missionsbrett ausgehängt. Ihr könnt es gerne nachher mal lesen. Sie kennt in Heilbronn die Geschundenen, die Entmenschlichten, die wirklich zerschlagenen Zwangsprostituierten. Und das nicht in Hamburg auf der Reeperbahn, sondern 20 Kilometer von hier in Heilbronn. Wer ist mein Nächster? Wer ist der, dem ich helfen kann? Die Antwort, die dem Mann hier nicht über die Lippen kommt, aber die eigentlich ganz einfach ist, ist der, der meine Hilfe nötig hat. Der ist mein Nächster, dem ich helfen kann, dem ich etwas Gutes tun kann. Und jetzt lass uns nochmal die beiden Geschichten zusammennehmen. Moment, sagst du jetzt vielleicht, es hat doch Jesus gerade der Martha gesagt, hey, hör mal auf, zieh Schürze aus, setz dich zu meinen Füßen, hör mir mal endlich zu, komm zur Ruhe, nicht Aktivismus, sondern mir zuhören, Stille vor mir. Und jetzt beim Samariter, direkt unmittelbar davor, sagt Jesus, geh mal endlich und mach's halt. Geh. Da müsste doch jetzt eigentlich Gott mit dem Gesetzeslehrer, und der Gesetzeslehrer hat gut verstanden, dass der Levit und der Priester ihn natürlich gemeint hatten, da müsste doch jetzt eigentlich Gott mit dem Gesetzeslehrer ganz zufrieden sein. Der wusste, was es heißt, Gott zu lieben. Das mit dem Nächsten war nicht so seine Stärke, aber wenn das so wichtig war, wie es der Martha sagte, warum fordert er denn hier einfach auf und sagt, geh und tu's, mach's, engagier dich, hilf, setz dich ein, werd selber ein barmherziger Samariter. Wir gehen jetzt nochmal wie so einen Schritt zurück. Wir haben diese beiden Aussagen, die der Gesetzeslehrer gesagt hat und wo Jesus sagte, super Antwort. Die Antwort, die Jesus selber sogar in einem anderen Zusammenhang auch so gibt. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Hingabe, mit allem Kraft, mit allem, was du hast. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Interessant finde ich jetzt, und deshalb finde ich den Vergleich der beiden Geschichten so spannend, in beiden Geschichten gibt es eine Person, die die eine Seite sehr gut im Griff hat. Für die das leicht ist, vielleicht die eine Seite, und die andere für eher unwichtig hält. Der Priester hat nicht so viel von diesem nächsten Gedingens da, das war nicht so sein Thema. Und andersrum bei der Martha, da ging es um die Küche und ums Essen und ums Machen. Und da Jesus zu Füßen sitzen, das ist doch irgendwie, das, ja, das ist nicht Kinderstunde hier. Beide waren in ihrem Milieu sozusagen, in ihrem Zuhause und haben das andere eher so ein bisschen fast wie verachtet. Oder zumindest nicht beachtet. Und beide, und das finde ich das Spannende, haben sich Jesus gegenüber gerechtfertigt. Ja, aber das ist doch so. Der Gesetzeslehrer, oh, was ist denn schon mein Nächster? Und Martha geht zu Jesus und sagt, hey, hier, erzähl mal meiner Schwester Maria, dass sie auch was tun könnte mal endlich. Also beide in diesen beiden Geschichten rechtfertigen oder anklagen der jeweils anderen Seite. Du musst so viel beten wie ich. Ach, du hast heute Morgen noch nicht deine stille Zeit gehabt. Was? Du hast tatsächlich die Bibel noch nie in einem Stück durchgelesen? Wir können uns vielleicht nicht entscheiden und müssen einfach noch mal viel mehr beten, weil wir vielleicht frommes Scholzing machen und die Entscheidung nicht gerne so treffen. Und das ist die andere Seite. Ich reiß mir den Hintern auf, denken vielleicht, und mach doch mal endlich was. Jesus, sag mal der Maria, dass sie auch mir mal helfen sollte. Die könnte mir doch ein bisschen helfen, dann wäre das alles viel einfacher. Merkst du, wie viel Zeit ich einsetze und du vielleicht auch mal was tun könntest? Vielleicht mal am Samstag nicht im Haus oder im Garten, sondern mal für die Gemeinde, wie werden das? Ihr merkt, wir kennen diese Gedanken, dass wir in einer Hälfte zu Hause sind. Das ist unsere Heimatseite, die Seite, die wir lieben, die wir, so ticken wir. Und wir haben vielleicht die Lückenseite. Ich denke, Jesus wollte der Maria, der Martha und auch dem Gesetzeslehrer zwei Dinge sagen. Und das erste ist, wir sind alle einseitig. Einseitig links oder rechts. Und es ist, glaube ich, wichtig, und das ist mein Punkt heute Morgen, sich dessen bewusst zu werden, wie ticke ich? Also, wo bin ich zu Hause? Wo sage ich, ja genau, Martha, genau, endlich, hör mal auf, setz dich hin, hör. Oder die anderen beim barmherzigen Samariter, ja genau, mach mal endlich was, hilf dem armen Mann auf der Straße. Also, wie ticke ich als Person? Und wo ist deshalb vielleicht meine Lückenseite, meine Schlagseite, die Seite, die etwas unterbelichtet ist? Und ich möchte heute Morgen wie so einen kleinen Augenöffner für uns machen, zu sagen, lass uns diese Seite auch sehen. Lass uns daran wachsen, an der Seite, die uns vielleicht nicht so liegt, wo wir nicht so ticken, die uns nicht so natürlich fällt. Jesus sagt dem Gesetzeslehrer ganz klar, ist ja toll, dass du lieben mit Kraft und Verstand und alles gut, aber hier, barmherziger Samariter, mach's doch auch so. Und bei der Martha genauso, Martha, dein Essen schmeckt ja super, sagt Jesus nicht, aber so ungefähr, aber jetzt Schürze aus, hör mir zu. Ich finde es spannend, dass Jesus das sagt, nachdem die jeweils sich beschwert haben. Nachdem sie sich rechtfertigt haben und sagen, oh, das ist doch so und muss unbedingt so sein und die anderen wie ich, sagt Jesus, nee, es gibt die schwache Seite, es gibt die Lückenseite und schau die mal an. Und vielleicht brauchst du gerade dort ein gewisses Lernfeld. Manche von uns ähneln vielleicht dem Gesetzeslehrer, da sind wir eher so auf der linken Seite dieser Tafel, sehr pflichtbewusst, sehr treu. Wir sind immer da, Gottes Sache ist uns wichtig. Opfer für Gott, die fallen uns nicht so schwer. Wir setzen uns ein, auch Zeit mit Gott, ihn zu loben, in seiner Gegenwart zu verbringen. Also im Bild der Maria zu seinen Füßen sitzen, das tun wir gern, das liegt uns. Wenn du so bist, dann kennst du deine Stärkenseite. Aber dann hör vielleicht heute Morgen auch die andere Seite. Dann überleg mal, wo der Nächste oder die Nächste vielleicht die nächste Aufgabe für dich sein könnte. Vielleicht kürz mal dein Gebet um 10 Minuten und in den 10 Minuten überleg, wem du vielleicht eine nette Mail oder einen Brief schreiben könntest oder wem du live on stage als Einladung mitgeben könntest. Es ist nicht falsch zu beten, Auch 10 Minuten zu beten ist nicht falsch. Aber wenn das deine Stärke ist, dann sagt dir Jesus heute Morgen vielleicht, ist toll, ist gut, aber es gibt die zweite Hälfte auch. Nimm dir auch dafür Zeit. Und vielleicht sind andere unter uns vielleicht eher Schlagseite auf der rechten Seite. Die Stärkenseite ist so eine Martha. Vielleicht brauchen wir so ein gewisses Level von Adrenalin, um uns überhaupt wohlzufühlen. Wenn ich zu Hause die Aspirindose aufmache, dann sagen meine Kinder schon, aha, Papa, heute ist nicht viel los, oder? Weil sie genau wissen, ohne bisschen Adrenalin ist bei mir Kopfweh angesagt. Es gibt solche Menschen, solche Marthas, die das brauchen, schnell Analysen vielleicht und Entscheidungen treffen. Langes Warten nervt eher. Die Stille vor Gott ist die Schwächenseite, die Lückenseite. Zeit mit Gott verbringen. Beispiel von gestern, unsere Tochter Jessica ruft an. Sie ist ziemlich im Stress in ihrem Studium. Sie muss sich bewerben für ein Auslandssemester, für eine Diplomarbeit im Ausland, unabhängig davon, und dann noch Prüfungen nächste Woche. Und dann ruft sie an und sagt, Papa, hilf mir mal, wie das alles geht und was muss ich da schreiben und so. Wir reden wahrscheinlich eine halbe, dreiviertel Stunde lang am Telefon und ich will schon auflegen. Und dann sagt Debbie, vielleicht sollen wir noch beten. Das hilft wahrscheinlich besser als unsere 1000 tollen Ratschläge. Das war für mich so richtig, ja, stimmt. Da bin ich von rechts nach links. Und das ist genau das, was Jesus hier sagt. Was sagt er der Martha? Der Martha sagt, setz dich. Setz dich. Aber wir kennen das andere vielleicht auch, je nach Typ, der wir sind, dass wir sehr danach dazu neigen, das Verinnerlichte, die Beziehung zu Gott. Und vielleicht ein Samariter aus uns werden könnte. Und was sagt Gott dem Priester, dem Levit, oder eben übertragen ist es dann auch der Gesetzeslehrer, der tatsächlich mit ihm gesprochen hat. Jesus sagt ganz einfach, geh. Geh. Mach was. Geh. Es gibt 2 Missverständnisse. Damit schließe ich ab. Handeln statt beten. So, als wäre alles so, käme alles so auf uns drauf an. Niemand sagt es wirklich so. Also ich habe nicht gesagt, ich bin klüger in meinen Hinweisen für Jessica, als wenn wir jetzt für sie beten. Das sage ich ja nicht so. Aber ich lebe so. Ich handle so. Ich tue so, als wenn es beten. Jetzt lass uns mal die Dinge regeln und klar machen und vereinbaren. Insgeheim vertrauen wir auf unsere eigene Planung vielleicht mehr und unsere Überlegungen als auf das, was Jesus tun kann. Und übrigens, wenn wir etwas von Corona gelernt haben, dann ist es, dass Jakobus 4, Vers 15 noch immer stimmt. So Gott will und wir leben, kommen unsere Pläne vielleicht zum Zug. Es gibt aber auch ein zweites Missverständnis. Beten statt Handeln. So als sei unser Handeln wie so hinderlich. Manchmal gibt es sogar eine fromme Version von Scholzing. Weil wir die mutigen Schritte scheuen, ziehen wir uns in die Frömmigkeit und ins Gebet zurück. Beten statt Handeln, so wie wenn vielleicht nur noch das Beten für der Lückenbüßer wäre, so da wo es dann gar nicht mehr reicht, da muss ich dann noch letzten Endes zu Gott kommen. Es geht, und das ist mein Punkt von heute Morgen, nicht um Handeln oder Warten, um Beten oder Handeln und Hören. Dienen, Martha, oder Hören, Maria. Handeln, Samariter, oder Frömmigkeit der Levit und der Priester. Aktiv sein, Martha, und Stille, Maria. Es geht nicht darum, jetzt das gegeneinander abzuwägen und zu sagen, was ist besser. Denn genau das haben die gemacht. Der hier hat sich gerechtfertigt und die hat Jesus einen Vortrag gehalten, dass er mal endlich ihre Schwester an die Arbeit stellen soll. Es geht nicht um dieses Abwägen und wichtiger und weniger wichtiger, sondern mir ist heute Morgen wichtig zu sagen, beides gehört zusammen. Beides, es geht um Handeln und Warten, Dienen und Hören, Handeln und Beten, aktiv sein und Stille. Mose und Aaron im Alten Testament, die einen haben gebetet, die anderen haben gekämpft. Handeln und beten. Ich gebe dir jetzt 2 Minuten Stille und währenddem wird Salome uns ein Musikstück spielen. Und ich bitte dich mal, die Tafel anzuschauen und zu schauen, auf welcher Seite du deine Stärke siehst. Und das sagst du dann gleichzeitig auch ein bisschen, wo deine eher Lückenseite ist. Und dann bitte ich dich mal auf der Lückenseite, dir etwas zu überlegen, was du die nächste Woche tust. Nicht 20 Dinge, nicht 5 Dinge, eine Sache. Wenn du hier zu Hause bist und das dein, so tickst du, dann überleg dir mal, wer nächste Woche dein Nächster sein könnte. Wem du einkaufen gehst, wem du eine Einladung schenkst, wem du etwas Gutes tun kannst. Und wenn das hier dein Zuhause ist, dann überleg dir mal ganz bewusst, wo kann Stille, Hören auf Gott, Jesus zu Füßen sitzen, in der nächsten Woche etwas sein, was du tun kannst. Ich gebe euch jetzt diese Zeit, diese paar Minuten, macht es fest für euch selber. Was mache ich nächste Woche? Eine einzige Sache, nicht tausend, eine, in meiner Lückenseite. Und bitte Gott, dass er dir hilft, diese Balance mehr und mehr zu gewinnen. Ich schließe dann mit einem Gebet ab. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir in deiner Nähe zur Ruhe kommen können. Dass du uns einlädst, uns an deine Füße zu setzen und in deiner Gegenwart Stille und Ermutigung und Kraft zu tanken. Ich danke dir dafür, dass du uns aber auch aufforderst zu gehen, zu handeln, mutige Schritte zu gehen, dort, wo du uns das aufträgst. Und ich bitte dich jetzt, dass wir beides in unserem Leben erleben können. Dass wir dich lieben, wirklich von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, von allem Verstand, von allem, was mit unserer Seele und unseren Gefühlen zusammenhängt, dass wir bei dir sind und die Nähe zu dir erleben. Aber dass wir auch die Schritte zu unserem Nächsten, dem oder derjenigen, die unsere Hilfe erwartet oder nötig hat, dass wir diese Schritte auch gehen. Und du weißt, wie wir jetzt hier sitzen und du hast auch gehört, was wir uns vielleicht vorgenommen haben jetzt für die kommende Woche. Gib uns den Mut, einen Gang runterzuschalten, wenn wir mit zu hoher Drehzahl laufen, und einen Gang hochzuschalten, wenn wir zu träge sind. Danke, dass du uns in deine Schule nimmst. Und wir haben am Anfang dieses Gottesdienstes gesungen, dass wir so zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Du nimmst uns an, wie wir sind. Wir dürfen zu dir kommen in deine Gegenwart und gleichzeitig möchtest du uns auch verändern, gestalten, umgestalten in das, was du mit unserem Leben vorhast. Hab du Dank für deine Liebe, für deine Treue und für deine Vergebung. Amen.